Backspin. Moin Leute, es ist wieder soweit. Neuer Podcast, neues Glück. Mein Name ist Nico Backspin. Wir sind hier bei Love and Hate mit
Two Finger Dan und
Boogie Down
Bass.
Und das heißt, wir sprechen über Themen, die links und rechts vom Mainstream ein bisschen mehr Sonnenlicht brauchen. Zumindest denkt das unser Hauptjournalist und Redakteur dieses Formates, Boogie Down Bass, meist so. Aber auch DJ-Legende 12 Finger Dan bringt die eine oder andere News mit. Und wir fangen gleich an. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nur eine Stunde und ihr habt die ganze Zeit gesagt, wir wollen viel besprechen. Also womit fangen wir an?
Ein sehr musikalisches Thema. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Tagen. Nämlich ein interessanter Eintrag bei den Social Medias. Es geht um die National Foundation of Youth Music aus London. Die hat sich nämlich für Hip-Hop, Grime und elektronische Musik im Musikunterricht an den Schulen ausgesprochen. Das fand ich sehr interessant, weil ich ja doch meistens finde, dass der Musikunterricht mir schon teilweise das, was ich jetzt noch so mitbekomme aus den Elternabenden, ja, teilweise doch ein bisschen zu angestaubt ist und ein bisschen zu oldschool-lastig, nicht im positiven Sinne. Und ich finde, so eine kleine Frischzellenkur kann der Musikunterricht definitiv gebrauchen. Und die haben ja auch in so einer vierjährigen Studie auch so ein bisschen rausgefunden, dass auch diese schwer erziehbaren Jungs oder die Leute, beziehungsweise die Kinder, die man so ein bisschen schwer catchen kann, mit der Musik auch viel besser erreichen kann.
Ja, Musik erreicht ja allgemein die Leute viel besser, so, ne? Also hat viel mit Emotionen zu tun, wie man sich öffnen kann. So Vorbildfunktion auch einige Künstler. Natürlich muss man auch sehen, wer weiß, wie die alten 60er, 50er Jahre Künstler, die man vielleicht früher in den Schulunterricht, wo man da die Songs nachgespielt hat aus meiner Generation in den 80ern, was wir so gemacht haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für Typen waren, irgendwie, ob was irgendwelche Saufnasen war, aber wenn man jetzt irgendwelche, jetzt das bezieht sich auch viel auf Rap, so dass man sagt, so müssen den Zeitgeist, den neuzeitlichen Musik so ein bisschen entsprechen und gucken. Aber ich finde das Thema cool, dass man dass jemand anpacken will, das so ein bisschen updaten, das ganze Thema. Aber man muss auch sehen, so mit welcher Musik oder mit was für einen Künstlern, was macht man so, was kann man so nehmen, um den Kids da irgendwie eine neue Plattform in der Hinsicht, was eine aktuellere Plattform zu geben. So, aber ich glaube schon, dass es gerade für die Kids, die ja keine alte Folkmusik hören oder klassische Musik hören oder irgendwie, dass die irgendwie was brauchen, wo sie einen besseren Zugang zu finden können, um dann auch natürlich auch besser Musik lernen zu können, so, oder die musikalischen Fundamente aufsaugen zu können.
Genau, der Zugang zu den Dingen ist ja auch ein wesentlicher Faktor, damit die Kids ja auch interessiert sind. Ne, das sieht man ja auch teilweise, wenn jetzt mein Junior das 1x1 üben muss, dann macht das natürlich viel mehr auf ein Tablet als jetzt mit Papier und Stift, weil auf dem Tablet ist das eine wesentlich schönere Erfahrung für ihn. Und natürlich dann auch mit diesem etwas mehr verbotenen Medium Tablet, was er natürlich nicht immer und ständig haben darf, dann auch nochmal so ein...
Ja, man sollte aber nicht vergessen, Pluspunkt. Also man so bestimmte Basics, ne, ich war in so einem Zeitalter in der Schule oder in so einem Jahrzehnt in der Schule, wo
du noch ausgepeitscht wurdest.
Naja, wo man ausgepeitscht wurde, patsch. Nee, aber wo wir eigentlich mit Füller geschrieben haben, wo es gerade so losging, dass man mit Kugelschreiber schreiben durfte, Schönschrift und dass man sauber schreiben sollte.
Das kenne ich auch noch mit
so.
Füller.
Und heute ist das fast egal. So, und ich denke, mit Musik ist es aber ähnlich, dass man so die Basics mit Noten und hier und wo, also die ganzen musikalischen Grundelemente, die man so vermittelt, muss dann immer aber auch gucken, mit welcher Art von Musik man das vermittelt. Ich denke aber, man kann einen sehr guten Mittelweg finden, auch mit moderner Musik so.
Nico, du hast noch was Interessantes dazu zu sagen, habe ich gehört eben.
Wie meinst du? Wieso?
Ja, oder hast du keine Anekdote mehr aus deiner Schulzeit?
Nee, also ich finde da einen ganz anderen Faktor sehr wichtig. Also weil das, was du, oder das geht ja klar eigentlich für alle Ebenen, so dass alles, womit man die Jugendlichen heute beschäftigt oder mit sich auseinandersetzen, sollte dann ja und wird immer dann doch ein bisschen geprägt von dem, was die Generation davor macht. Und ich merke richtig, wie es auf allen Ebenen Wechsel gibt. Das ist, keine Ahnung, das geht in der Industrie los, dass jetzt, wo Hip-Hop-Fans in Verantwortung stecken, dann auf einmal sich darunter Leute mit Hip-Hop beschallt werden, über Marken oder was auch immer. Und es gibt halt ein paar Felder, wo das noch nicht der Fall ist. Und das ist Hochkultur. Und wenn du dich darüber unterhältst, ich hatte letzte Woche gerade so eine Sache im Bundestag, da war ich bei so einem Panel und sowas, da wenn du dann mit Hochkulturmenschen, die dann, wo es nur um klassische Musik geht und so, dann muss das auch beschützt werden und die sind dann 60 plus und die haben mit dem Hip-Hop nichts am Hut und da brichst du noch nicht durch dieses Flanks durch, was auch Fördergelder angeht, aber du merkst an so einem Gedankengut schon, dass da Leute verstehen, dass wenn ich heute, also Leute vielleicht sogar zu Klassik bringen will, sollte ich trotzdem versuchen, sie vielleicht über Hip-Hop oder was auch immer, über ihre Zeitgeistmusik dazu zu bringen, dass sie das Ganze sehen.
Es geht ja erstmal den Zugang schaffen.
Genau.
So, den Zugang schaffen und dann einen gesunden Mittelweg finden. So, ne, ich meine, gerade auch moderne Musik oder Rap-Musik oder Grime, Rock irgendwie, es basiert ja ganz viel auch auf klassische Musik, wo es aber auch jetzt nicht zu hören ist. Ja, gerade in der Popmusik und in vielen Musikgenres. Sagst du, okay, man findet, wie Nico schon sagt, oder man findet erstmal den Zugang zu den Kids, dass sie das aufsaugen können und dann vermittelt man eben auch ein bisschen so die älteren Sachen wie klassische Musik.
Also ich stelle mir ja gerade vor, zu meiner Schulzeit, wenn es da das schon gegeben hätte, Real Talk, wenn man sagt, Alter, so, Hip-Hop ist am Start oder was auch immer. Okay. So.
Ich hätte keine vier gemacht. Digga, jede Woche.
Ich würde gar nicht mehr nach Hause wollen.
Ich wäre Musiker
also geworden. Also in den Mid-80s Musikunterricht in den Mid-80s, unser Klassenlehrer, also mein Schullehrer, Schlagzeug, Bass, klassische Instrumente, ich habe Bass gespielt, was habt ihr gespielt?
Du spielst Bass, ich spiele besser.
Blockflöte, Xylophon, das war so der
Klassiker. Mehr konnte ich mir nicht leisten.
Das war der Klassiker so, ne? Und, unser Musiklehrer war der erste Schullehrer oder Musiklehrer, der hatte einen Drumcomputer privat gekauft und immer mitgebracht. Das war schon so, bam,
Alter,
also, das war so 14, 15, so, oh krass, ey, was ist das? War schon geil. Vielleicht war es auch schon so ein prägender Moment für mich. Ja. Man weiß ich nicht, kann ich gar nicht so unterbewusst, vielleicht schon ein bisschen.
Meine Blockflöte-Karriere hat in der zweiten Klasse aufgehört. Und das war auch gut so. Das wäre nichts für mich. Aber wir brauchen ja schon musikalisch etwas. Hören wir uns jetzt quasi passend zum Musikunterricht deine Bassspielaufnahmen aus der zweiten Klasse an? Oder?
Ich wollte was von Mozart Klasse spielen in G-Dur.
Naja, mach mal.
Nein, ich habe was von Bumpy Knuckles rausgesucht. Teach the Children.
Das ist zumindest vom Titel schon mal.
Es ist immer so schön, wie ihr passende Songs wählt. das hier bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. Love and Hate, die Sendung für gut gelaunte Menschen. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir
Trifinger Dan und
Boogie Down Bass.
Und es gibt ja Dinge, die ihr in eurem Leben noch nicht so oft gemacht habt, glaube ich, wie zum Beispiel euch gegenseitig über den Haufen geschossen. Das haben in den USA Leute offensichtlich zu oft gemacht, dass sie der Meinung waren, sie müssen aufstehen und mal gemeinsam dafür sorgen, dass das nicht mehr so viel passiert. Oder habe ich das Thema falsch zusammengefasst, Redakteur Bass?
Na, das war schon nicht schlecht, Nico. Rivalisierende Gangmitglieder haben sich zusammengetan, zumindest für einen Nachmittag, um in der Bronx in New York für Frieden zu stehen und zu demonstrieren, beziehungsweise sich dafür auszusprechen, dass es aufhören soll mit dem sinnlosen Töten. So wie es mit seinem Nickname Shotgun Rob, ein Mitglied der Black Spades, gesagt hat. Ja, sie sind alle zusammengekommen im April. Genau den Tag weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne nur den Artikel Mitte April, aber da kamen sie halt zusammen. Ausschlaggebender Punkt.
Nicht 1. April offensichtlich.
1. April, ja, war kein April-Scherz. Auf jeden Fall haben sie aufgerufen, das sinnlose Töten zu beenden unter den Gang-Mitgliedern oder unter den Gangs an sich. Ausschlaggebender Punkt, Nipsey Hussle, denk mal, ging ja durch alle Medien, der Rapper Nipsey Hussle aus L.A., der ja auch, ich weiß gar nicht, ob er von den Crips war, auch Gang-Mitglied der Crips, glaube ich. Und dann war es vielleicht auch mal wieder an der Zeit, dass sich die Gangs zusammentun und sagen so, was soll der Scheiß? Also irgendwie nur aus irgendwelchen Gründen, die keine wirklichen Gründe sind, jemanden zu töten. Kein Mensch sollte getötet werden aus irgendwelchen, wegen Beleidigung oder sonst irgendwas. Aber ich fand es ganz, ganz interessant, dass sich da doch der ein oder andere Gangmitglieder sich zusammengefunden haben und einer Meinung sind und sagt, ey Jungs, irgendwann hört der Spaß auch auf. Klar kann man sich bekämpfen, klar kann man Streit haben, man irgendwie Beef miteinander haben, durch die ganzen Waffengesetze und wie man irgendwie mit Waffen und also Schusswaffen umgeht und alles und wie allgemein der Zustand ist, der soziale Zustand bei vielen Leuten in den USA, geht es mal schnell eher zur Waffe, als dass man mit Fäusten kämpft. Umso besser finde ich, dass dann doch irgendwelche Bandenbosse, nenne ich sie jetzt mal, gesagt haben, lasst mal gemeinsam Flagge zeigen und sagen, wir haben keinen Bock mehr darauf, dass dass Leute umgebracht werden.
Was ja auch so ein bisschen der Urgedanke war, als die Zulu Nation gegründet wurde.
Genau, deswegen ist auch ein bisschen so ein Thema bei uns bei Love and Hate.
Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ganz interessant, aber erzähl erstmal, was du dazu sagen, Entschuldigung.
Afrika Bambaataa mit der Gründung der Zulu Nation und die Kids von der Straße kriegen, dass man sagt, sowieso das ging sehr früher los. Also man sagt, man will die Kids nicht, dass die zweite, dritte Generation die Kids nicht so erziehen, dass sie die Gangs auffüllen und die nächste Generation Gang werden, sondern wir müssen was anderes für die Kids schaffen, damit wir sie aus den Gangs rauskriegen, beziehungsweise gar nicht erst, dass sie den Zugang
an die Gangs verlieren.
So.
Und dann sich lieber mit den Elementen der Hip-Hop-Kultur battern. Graffiti, B-Boying, DJing, Rapper.
Ja, aber es ist aber ein bisschen, ich hatte dieser Gang, dieser March, den es da gab in der Bronx, hatte aber einen bitteren Beigeschmack so ein bisschen. Der war unter dem Motto Kings Stop Killing Kings. Was ich so, die Idee dahinter zu sagen, so hört auf mit diesem sinnlosen Getöte, denn aber mit diesen Kings Stop Killing Kings Ausruf, sag ich so, okay, Nipsey Hussle hatte schon was zu sagen, war ein cooler Typ und hatte Einfluss und war in den Augen vieler halt ein King. In den Gangs, so was ist mit allen anderen? Das dachte ich so, Jungs, okay, hört auf, die Bosse zu killen, aber alle anderen ist egal. Das fand ich so ein bisschen so grenzwertig.
Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu spitzfindisch gedacht ist. Es geht ja wahrscheinlich eher darum, dass die also sich selber ja alle für unheimlich groß halten und dementsprechend das ein bisschen martialisch machen wollten. Aber die Kernaussage, wenn so Leute sich darüber auseinandersetzen, dass sie doch bitte sich weniger jetzt mal über den Haufen schießen sollen, ist ja schon mal ein sehr, sehr guter und wichtiger
Ansatz. Also ja, klar, ein bisschen kann man so ein bisschen querdenken. Ne? Ich meine, das haben sich auch nicht nur so alteingesessene Gangs. Es gibt wundert sich dann, man denkt ja immer so, die Gangzeiten, ich weiß nicht, wer das vielleicht noch aus Erzählung kennt oder ich kenne das persönlich auch aus den 80ern in Hamburg. Hamburg war die Hochburg der Straßengangs in Deutschland, vielleicht wie New York und LA in den USA vielleicht auch. Natürlich nicht ganz so gewaltbereit in Deutschland wie in den USA und das scheint ja in den USA, also in LA kriegt man es irgendwie so ein bisschen noch mit, wenn man sich dafür nicht begeistert, aber vielleicht interessiert, journalistisch gesehen.
So wie du.
Dass es echt noch viel Gangs gibt, ne? Und dass sie sich zusammengetan haben, nicht nur alteingesessene Gangs, auch neue Gangs, die sich vielleicht erst vor kurzem gebildet haben, aber alle irgendwie doch einer Meinung sind und sagen, ey, wir wollen den Scheiß nicht mehr. Wir können auch als Gang anders was anders machen. Wir können unsere Hood anders representen als mit Gewalt.
Guck mal, und jetzt, ich mache jetzt mal, ich will mal gucken, ich will nicht zu weit ausholen, ich mache nur kurz einen Gedankengang. Deswegen den führe ich ein bisschen aus. Jetzt stellt euch mal vor, die Situation, das war ja 70er, 80er irgendwo, wo es sich dann dazu entwickelt hat, dass die Gang-Rivalität aus Hip-Hop heraus es geschafft hat, sich so ein bisschen mehr zu einer Conscious, auch Ausdrucksform zu entwickeln, so, wo wir dann zu der Hochzeit von dem sind, was Ende der 80er, Anfang der 90er auch die erste Golden Era von Hip-Hop war, wo es nicht so viel um Gewalt ging, sondern um Skills und sowas alles, also quasi auch das Bett, in dem ihr Hip-Hop-mäßig schwimmt, euch wohlfühlt, quasi die komplette Essenz von dem ist, was euch ausmacht und dann auch für euch die Urwurzel, oh ja, wunderbar, von dem ist, was auf welchem Hip-Hop-Baum ihr da sitzt, dann hat es sich danach national wie international, über 30 Jahre weiterentwickelt, ist immer weiter abgedriftet, vielleicht sogar aus eurer Sicht, was ja dann auch immer nicht falsch ist. Also ich mache das jetzt bewusst subjektiv. Aber es ist immer weiter abgedriftet von diesem Kern. Und jetzt haben wir einen Moment, in dem das passiert, was vor fast 40 Jahren passiert ist, dass wieder die Gangs sagen, ey, wir müssen mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil nämlich der Kette ist ja schon, Gangs sind hart. In Deutschland gibt es auch vier Blogs, die Serie und es gibt alle möglichen Punkte. Und das sind ja auch, finde ich, nach wie vor schon auch Geschichten und Charakter. Und ich kann die Faszination voll daran verstehen, weil das ja auch irgendwie spannend ist. Aber es driftet so weit auseinander, dass man an irgendeiner Stelle versuchen muss, es wieder einzufangen. Mhm. Und solche Sachen, wenn dann die Leute, die dafür sorgen, dass die Rapper so klingen, wie sie klingen und die Filme so sind, wie sie sind, sagen, ey Jungs, lass mal kurz ein bisschen spannen, dann ist es ja dieser Kreis, von dem ich gesprochen habe.
Genau. Wir sind ja nicht nur die Gangs, also es ist schon mal ein cooler Ansatz, dass sich die Gangs, wirklich ein Gangmitglieder und die Gangbosse zusammentun und sagen, so kann es nicht weitergehen, aber da als Vorbildfunktion wirklich tief in dieser Szene verwurzelt. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg wäre oder so, wenn sich die Hells Angels und Mongols oder so, ich weiß nicht, ob die sich jemals zusammentun würden, um gegen sowas um gegen das gegenseitige Bekämpfen protestieren würden.
Hart zu sprechen, dafür sind zu wenig Leute gestorben. Das ist
ja möglich auch, aber auch als Aushängeschild, beziehungsweise als dass da Verantwortungsbewusstsein entstehen muss, gerade weil jetzt auch in dieser Street-Rap, Straßengangster-Rap-Szene, da muss das auch so passieren. Also da sollte man auch mal gucken, so wir müssen haben eine Vorbildfunktion von dieser musikalischen Seite auch aus. Journalistisch kann das passieren, in der Industrie, ne? Das Sachen, die Musikindustrie, da können alle dazu beitragen, das ist alles, wir müssen jetzt nicht wieder auf Daisy Age zurück, irgendwie alle Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn es wirklich, irgendwann könnte der Korken knallen und dass es wirklich noch krasser wird, als es jetzt schon ist, ne?
Ja, insofern, ich finde das, also mal abgesehen von deinem faden Beigeschmack, den du beschreibst, das kann ich schon verstehen, aber ich bin dann wieder der Grundtenor, gefällt mir, richtiger Ansatz, die nächste Generation müssen das wieder anders machen und noch ein bisschen mehr draus machen.
Auf jeden Fall gut, dass das nicht einfach so, ist mir doch egal, wir knallen uns alle einfach über den Haufen, das ist so, also der Ansatz ist einfach, wie Nico schon sagt, der Ansatz ist cool, dass mal auf die Straße gegangen wird, gemeinsam sagt so, boah, nee, irgendwas läuft doch schief. So.
Und ihr könnt euch schon darauf freuen, dass es dann irgendwann, lass mich kurz nachrechnen, um 2025 dann die neue Gangster von der Crew gibt, die dann Platten rausbringen, die euch wieder glücklich machen.
2025,
ja. Also. Ja, es ist so grob überschlagen jetzt so der Moment, wo ich mir vorstellen könnte, da kommt dann.
Warte, ich speichere es kurz ab. Hey Siri, neuer Eintrag 2025.
Da, okay. kommt dann Daily Operation kommt dann raus. Daily Operation 2. Keine Ahnung. Guck mal, übrigens, du hast Hey Siri gesagt und mein Telefon sagte, ich habe dich nicht verstanden. Kannst du nochmal richtig sagen. Welchen Song hören wir?
Natürlich, passend dazu, Boogie Down Bronx. Die Boogie Down Productions mit Stop the Violence.
Überragend. Ich freue mich drauf. Hier geht's gleich weiter bei Love and Hate mit Nico Dan und Bass. Backspin. Wir sind immer noch bei Love and Hate. Wir sind immer noch mit Nico Dan und Bass im Raum und wir haben ein neues Thema. Worum geht's?
Ja, ein bisschen witzig, skurril, vielleicht wieder, oder ein Thema, was jeder DJ, jeder eigentlich kennt, der sich mit DJing
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Thema vorher schon als witzig betitelt, weil dann jetzt, okay, und jetzt bitte alle mal lachen.
Genau.
Und dann sitzt man da so und denkt, das ist doch gar nicht witzig.
Ja, ich dachte, du hast jetzt,
hey, das ist doch,
du hast es jetzt begriffen und haust mit deiner geilen Maschine raus
da. Ja, was denn daran witzig, ey? Hä? Das ist doch, mache ich doch auch immer so jedes Wochenende. Erzähl, worum geht.
8 nervige Sprüche, ich habe was im Internet gefunden, da ging es um 8 nervige Sprüche, die kein DJ hören will. Jeder DJ. Jeder DJ, der auflegt, kennt, glaube ich, weitaus mehr als nur 8 nervige Sprüche, die er nicht hören will. Aber es hat sich mal einer, der Peter Westermeier, hat sich so seine Lieblingssprüche zusammengetan. Fand ich, war ganz interessant, um zu gucken, was einen selber, wie lege ich und Dan, wir legen ja selber recht regelmäßig auf und kriegen ja selber immer komische Sprüche um die Ohren von der Audience, von den einzelnen Gästen.
Ich muss ja sagen, ich lege ja am liebsten im Radio auf, weil ich dann keine Requests
beantworten muss. Außer du hast so ein Echtzeit-Ding über Facebook oder so. Hier
ja, aber dann ist die Mail halt nicht angekommen. So. Tut mir leid.
Nee, aber im Spam gelandet.
Genau. Erzähl doch mal, was sind da also für die Highlights drauf?
Die Highlights, es geht los mit, kann ich meine Jacke hierherlegen? So.
Ja, kenne ich.
Oder mit Tasche, oh,
warte,
Tasche
ja, Rucksack. Ne? Aber ich kann die immer beurteilen nach gut oder witzig, ne?
Genau. Aber das ist eher so, wenn man das ist eher so, das sind nur die Homies, oder? Wenn ihr auflegt, dann kommen die Homies um die Ecke, sagen guten Tag und klar, so.
Ja.
Und das ist nicht so, dass die engeren Bekannten, die in dem Club dann mit abhängen, das sind die ihre Jacken, Taschen, sonst was irgendwie hinten noch mit verstauen wollen. Ich glaube, das ist so der Klassiker überhaupt auch.
Ich verstehe gar nicht, wie man einem fremden DJ, also wenn man jetzt nicht der Homie ist, wie man einem fremden DJ dann seine Sachen einfach anvertrauen kann. Also ich würde es nicht machen. Dann würde ich doch lieber an die Garderobe gehen, weil da ist das zumindest geht, versichert.
Ja. Ne? Ist auch immer so komische Nummer. Cooles Lied. Kannst du das später noch einmal spielen? Ist auch so ein Spruch, den man als DJ nicht unbedingt immer hören will.
Ja, das mache ich aber manchmal so, dass ich sage, ja, ganz zum Schluss als Rausschmeißer, so wenn nicht mehr so viele Leute sind, dann erfülle ich den Wunsch, schmeiß es nochmal. Also finde ich so, ja, danke Nico.
Genau. Aber die goldene Regel, ne? wie man es immer gerne beschreibt, die goldene Regel, man spielt ja eigentlich auch keinen Song zweimal an dem Abend. Fall. Auch wenn es uns ja auch gerne mal passiert, wenn wir auflegen und Dan irgendwie mal eine Stunde an der Bar hängt und ich irgendwas spiele, ja, okay. Dan kommt zurück und feuert dann irgendwie genau den gleichen Song ab und ich dann so drehe die Augen und sage, oh shit, habe ich vorhin schon gespielt und naja, shit happens.
Ist halt so.
Egal. Ja, aber auch so Sachen, kannst du mir mal aufschreiben, was da gerade läuft? Ne? Also so die Label, das sind so diese, man nennt sie ja auch, Fachbegriff, Label Sharks.
Ja, gibt es aber mittlerweile gar nicht mehr so viele. Jeder hat doch Shazam im Club und.
Ja, wenn das so funktioniert, so, ne? Also meistens, ne, wenn die so irgendwie schon seine so kreisende Augen haben, irgendwie, was sich da dreht und gucken wollen oder auf dem Computer gucken, was da gerade läuft, oder früher auf die Plattenlabel mussten da wirklich, oder am besten stopp mal bitte die Platte, ich muss mal lesen, was da steht.
Deswegen so. Gibt es ja diesen DJ AM-Modus in Serato, der deine Titel dann ausblendet, damit genau das nicht passiert, damit die Leute, die neben dir stehen, nicht gucken können, oh, was ist denn das für ein geiler Song?
Ich kenne auch DJs, die haben kleine Pappen oder vorgefertigte Papier- oder Pappstücke noch
auf die Label gelegt,
dass da keiner sehen kann, was das ist, weil es vielleicht auch für die so, nervt mich nicht so, ne, weil man war auch ganz nice eigentlich. Oder noch so ein Spruch, ich gebe dir einen aus, wenn du das hier auflegst.
Ja, die wissen nicht, dass wir eh alle Drinks for free haben an dem Abend. Vielleicht sollte man das denen nochmal sagen. Also es bringt nichts, ob sie uns einen ausgeben oder nicht. Aber viele Leute...
Ah nee, Entschuldigung.
Aber ich muss sagen, viele Leute haben mir einfach so einen ausgegeben, weil sie den Song geil gefunden haben, den ich gerade gespielt habe. Also das ist eher bei mir schon vorgekommen.
Oder wenn sie sich einen Song wünschen, auch wieder, Dan, das kennen wir auch, ich kenne den Titel nicht, aber hör mal, ich sing's dir einfach mal kurz vor. Was
ja, Klassiker, vor allem in so einer leisen Umgebung wie im Club, versteht man und hört man alles und man weiß sofort, was die,
schon
was
so
die sagen.
Schon so betrunkene Ladies, so la 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 hey.
Genau, la 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 und in dem Song geht's um Liebe, da rappt ein Schwarzer und da singt eine Olle. Muss auch wissen, was das ist, oder? Und sagst du, nein, das kann alles sein. Dann sagt sie, was bist du denn für ein scheiß DJ?
Genau, dann sagt sie, das läuft doch jeden Tag im Radio.
Oder kannst du mal den Song spielen, wo der DJ letzte Woche den Nebel eingeschaltet hat? Habe ich wirklich auch schon mal gehabt. Also ich soll jetzt den Song spielen von letzter Woche, wo der DJ den Nebel eingeschaltet hat. Weiß man sofort, welcher Song das ist.
Ja, ne? Das war die, ich kenne die Stelle.
Kennst du, ne? Kennst du den Song noch, ne?
Ja, ich glaube
auch. Das ist so irgendwie la la la. Das ist so wie im Radio mal so, ja, ich bin gestern mit der U3 von Rödingsmarkt nach Baumwall gefahren und da saß so ein junger Typ, der hat mir toll gefallen mit so einer blauen Jacke. Melde dich mal, könnt ihr mal den ausrufen, ich würde den gern kennenlernen.
Wieso wisst ihr nicht, wer das ist? Was seid ihr für ein scheiß Radio?
Ja, was gibt's noch für komische Sprüche? Oder kannst du die Songs nicht mal in voller Länge ausspielen? Habe ich persönlich selten mal gehört, tatsächlich. Aber klar, es gibt ja auch DJs, die wirklich so eine Minute, eine halbe Minute so ziemlich Quick-Mix-mäßig, bevor es in den Chorus geht. Aber man merkt es ja immer wieder in den Clubs, dass man als DJ vielleicht doch zu hastig in den nächsten Song geht und die Leute den Chorus erwarten.
Ja.
Oder gerne nochmal den Chorus oder die nochmal hören wollen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute ab und zu doch mal genervt sind. Dass sie, oh, spiel den Song doch mal aus, ich hab Bock, den Refrain zu hören und mitzusingen. So, ne? Gerade Refrain-Sachen, so, dass sie da mit abgehen wollen. So, ne?
Ich habe mal ein lustiges Foto gesehen vor einigen Jahren bei Facebook. Da hat einer so einen Zettel abfotografiert. Das war dann vor der Lichtbooth, beziehungsweise vor dem Lichtmann. Es gibt ja im Club ja auch manchmal, wenn die Clubs größer sind, gibt es ja auch Leute, die dann für das Licht zuständig sind. Und dann war da so ein Zettel und dann stand dann drauf, I am not the DJ, but you can request a color.
Auch nicht schlecht.
Also ich bin nicht der DJ, aber ihr könnt euch eine Farbe wünschen, wenn ihr wollt. Das fand ich ziemlich lustig.
Auch nicht verkehrt. Es gab ja auch mal bei Facebook, gab's mal so ein kleines Video, wo einer die Wunschliste, so eine Box aufgestellt hat, wo man sich Wunschzettel reinlegen konnte. Das war aber dann so ein Schredder. Das war auch ganz nice.
Oh, geil. Also so. Das ist nicht schlecht. Ich habe ja einen Schredder bei mir am Start. Vielleicht nehme ich den nächstes Mal mit.
Oder hier rein mit den Wünschen, weißt du, so
aber
direkt
dann,
so, zack.
Da müsste ja das Handy rein, weil die
ich hatte mal,
uns ihr
ich
Handy
hatte
vor
eine
die
Zeit lang mal so ein kleines Schild hingestellt, Musikwunsch 1 Euro, hat an dem Abend tatsächlich 3 Euro verdient.
Ja, das ist, ich muss sagen, in den USA ist das auch gang und gäbe, dass du den DJ da einfach mal
tipps.
So, das ist vollkommen normal, aber hier in Deutschland ist das nicht so.
Die gucken nicht nur doof an, weil sie haben selber kaum Geld für ein Getränk und betteln den DJ Getränkemarken an, so. Gibt's ja auch immer gerne. Aber auch, wo kann man denn hier was zum Punkt kaufen? Also sei dahingestellt, ob es nun Drogen sind oder was auch immer, wo man was kriegt. Werden die DJs, werden ja auch gerne mal angesprochen, weil viele Leute, glaube ich, auch denken, so ja, DJ, der ist so das Universalgenie, der kann alles besorgen oder hat alles dabei. Weißt du, jeder DJ ist Kokser oder klingt irgendwelche Pillen oder irgendwas ein. Ja, auch immer sehr, sehr schräg. Nico hat auch nichts mehr zu sagen und hat auch keine komischen Geräusche mehr auf Lager.
Nee, ich finde das Ganze so ein bisschen...
Kannst du das nachvollziehen? Nein, du legst ja nicht auf. Ne?
Ja, Nikos DJ-Karriere ist ja auch nach seiner Blockflötenkarriere auch in der zweiten Klasse geendet, oder?
Ich habe ja schon das ein oder andere Mal versucht und kaufe mir auch immer wieder neue Controller, mit denen ich dann versuchen möchte, musikalisch mich auszuleben. Aber irgendwie kriege ich es zeitlich nicht hin. Und wenn ich dann mit euch mal zusammen auf irgendwelchen unseren Partys unterwegs gewesen bin oder sonstigen Dingen so, dann...
Aber wir schließen das Thema auch mit dem achten letzten Spruch auch ab.
Okay, dann komm, dann gebe ich ja noch einen Sound
und das
wieder.
Das kannst du ja als Journalist, der ja auch in der Öffentlichkeit steht, so ein bisschen nachvollziehen.
Du ja auch als Journalist?
Kann ich mal hinter das Deck kommen für ein Selfie-Foto mit dir von mir als DJ?
Wow, das ist schon frech. Das ist frech.
Nico, hat dich schon mal jemand gefragt, kann ich mal das Mikrofon in die Hand nehmen,
ja,
und so
natürlich
tun, als wäre ich jetzt der Journalist und würde ja, dich oder
klar
wen auch immer interviewen? So?
Klar, klar.
Bestimmt, ne?
Klar, immer
also,
wieder.
Ich glaube, das ist ein...
Ganz lustige. Aber
das sind
ganz
meistens so junge Mädels. Ich glaube, die wollen einfach nur cool, ein cooles Foto machen.
Der beste Spruch ist, interview mich mal. Ja,
interview mich mal.
Ja.
Ja, auf jeden Fall schräg.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, lass uns doch mal jetzt einen Song spielen. Oder?
Ich würde sagen,
ach ja, irgendwie.
Bass hat was Cooles rausgesucht.
Hey, aber denn, jetzt wäre wieder Tony Touch, Last the DJ Save.
Nee,
my
auf
life.
Den Song wirst du nicht kommen, auf irgendwie.
Na, ich bin gespannt.
Ist von Steady B. Sagt dir der Name was, der Rapper?
Ja.
Steady B hat einen Song, der heißt Don't Disturb This Groove.
Und das Geile ist, der hat Impeach the President gesampelt. Unser Drumbreak-Favorit of all time. Achso, bitte einen Applaus dafür nochmal schnell reinhauen.
Ja, also wir machen einen Applaus, aber ich wollte gerade nochmal was recherchieren dazu, aber dann mach ich jetzt Applaus. Lass die Recherche weg und wir hören jetzt einen Song. Backspin. Love and Hate, die einzige Podcast-Sendung der Welt, in der DJ seinen Namen noch zurecht trägt. Wenn ihr die Originalversion im Radio hört, im Podcast kriegt ihr das ja leider nicht mit, aber wenn ihr wüsstet, wie Dan hier immer durchdreht an den Decks, wenn es um das Musikalische geht. Ich bin sehr begeistert. Wir sind quasi jetzt muss ich versuchen, mir eine Brücke zu bauen, die kriege ich nicht hin. Wir sind also ein Format, wo es um Hip-Hop geht. Gott, das ist schlecht. Und du hast dir Hip-Hop angeguckt, Bass. So.
Komm, nochmal. Rewind.
Nee, lieber Kacke. Mir ist nichts Gutes eingefallen. Mach mal, aber guck mal. Reise. Ja, guck mal, für mich selber war jetzt. Und du hast einen Reisebericht mitgebracht. Erzähl mal.
Weiter. Heute haben wir irgendwie technische Probleme.
Geht weiter?
Es geht weiter, es geht einfach weiter.
Mach mal. Also du warst unterwegs und hast dir ein Konzert angeguckt.
Ich habe mir ein Konzert
angeguckt.
Und
das Schöne war, du warst nicht in Deutschland unterwegs, sondern du hast richtig einen kleinen Ausflug draus gemacht.
Ich habe einen Ausflug draus gemacht, wie ich das gerne mal mache. Ich bin nach Amsterdam und Gods of Rap gerade, hat bestimmt schon der ein oder andere mitbekommen oder war selber da. DJ Premier, De La Soul, PE Radio, also Chuck D., mit dem Rapper Jahi, S1W, seiner Tanzgruppe und DJ Lord und der Wu-Tang Clan in unterbesetzter Formation, zumindest in Amsterdam, habe ich mir angeschaut, im Ziggo Dome. Der ist direkt neben der Ajax Amsterdam Arena.
War groß, ne? Wie viele Leute?
Die haben so gesagt 14.000. Ich schätze den Dom, irgendwie habe ich im Internet 17.000, aber es kommt ja mal auf die Veranstaltung an. Ich tippe so auf 12.000 bestimmt. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, was die Stimmen gesagt haben, was so in Berlin in dieser Waldbühne war das, glaube ich, ne?
Mhm.
Was da Open Air abging. Aber ich denke mal so ähnlich, 12.000, 15.000. Da waren 12.000 Holländer, wo ich denke auch aus dem deutschen Westen, viele aus dem Kölner oder aus dem NRW-Raum waren damit mit Sicherheit auch sehr viele Deutsche, weil in Deutschland gab es, glaube ich, nur Berlin. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das da reingezogen. Die Gods of Rap, es ging mit DJ Premier los, der auch immer zwischen den Acts immer so eine halbe Stunde Showcase gemacht hat, in typischer, ganz klassischer DJ Premier-Manier, seine Classics gespielt hat, aber auch von Leuten, die er produziert hat. Call and Response war irgendwie das Thema schlechthin. Die Holländer gingen ganz gut ab, gab eine gute Crowd, teilweise sehr verhalten. Die hatten, glaube ich, schon das Wochenende vorher in Manchester, glaube ich, unter anderem in England, glaube ich, 3 Gigs gespielt und man hat den echt gemerkt, dass es schon die Oldies waren da auf der Bühne.
Ich finde, das ist ein generelles Problem. Ich weiß nicht, bevor du jetzt anfängst, also ob du noch was zu sagen hast, aber da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal Richtung Hip-Hop-Camp drüber unterhalten. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Veteranen irgendwo gesehen, habe mir auch mal, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, House of Pain, 25 Jahre Tour, habe ich mich richtig darauf gefreut, in der großen Freiheit. Und man muss einfach mal ehrlich sagen, wenn da 50 plus Leute auf der Bühne stehen, die halt einfach Legenden meiner Jugend oder meiner jungen Twens waren oder so, dass die mit 50 plus einfach nicht mehr diese Energie versprühen können auf der Bühne. Und deswegen bin ich nicht hingegangen. Weil mir klar war, dass das, was ich in meinem Kopf habe, niemals so auf dieser Bühne passieren kann, weil sie halt einfach alt sind. Punkt.
Also ich habe ich habe schon Gegenbeispiele kennengelernt. Jurassic 5, so vor 2 Jahren oder so in Hamburg.
Stimmt, da hast du von erzählt. Das war gut.
Das,
ne,
war ja so die Megabombe. Ich glaube vor 3 Jahren auf 3 Jahre Splash de la Soul auf der Hauptbühne, 3 oder 4 Jahre her. Auch Megabombe, hat mir richtig gut gefallen. Aber zurück in den Ziggo Dome. Das war auch, warum ich das hier als Thema bei Love and Hate habe, ist gar nicht so, dass es so auch so die Helden meiner Hip-Hop-Jugend oder immer noch einfach coole Bands sind, die cool performt haben. Es war mehr so dieses zwischen den Zeilen. Das war sehr extrem viel Call and Response. DJ Premier sowieso immer so dass er so Tribute-mäßig und Representer-Song spielt, auch immer so mit der Crowd spielt und auch so die Hip-Hop-Werte und die Hip-Hop-Kultur auf seine Art und Weise hochhält. Dann auch immer an ein paar verstorbene Hip-Hop-Heroes.
Aber findet ihr das geil, Alter?
Ja, also es ist mal
ich
so.
Ich finde das todesnervig. Rest in Peace. Und dann 40 Namen runterradern. Und immer also das Gleiche.
Nicht immer, Alter, von links nach rechts, hey ho und hier und da. Aber man hat schon gemerkt, bei De La Soul zwischen den Songs, wenn sie so ein bisschen Call and Response oder nicht nur Call and Response, sondern mit der Crowd was geredet haben und ihnen was erzählt haben, hat man De La Soul schon angemerkt, wie wichtig ihnen die Hip-Hop-Kultur an sich ist. Also nicht nur die Rap-Musik, sondern die Elemente an sich ihnen schon wirklich nahe gehen. Auch dann in der Art und Weise Call and Response mit den Leuten so ein bisschen gefragt haben, welches, also bei De La Soul als kleines Beispiel, welches Alter, so haben sie so Call and Response-mäßig, wo sind die 20-Jährigen, wo sind die 30-Jährigen, wo sind die 40-Jährigen? So, und
lass mich raten, drei Viertel bei 40-Jährigen.
Ja, die meisten, ich glaube so, der meiste Lärm ging so bei, er hat es glaube ich so, wo sind die 35- bis 45-Jährigen?
Ja, 100%.
So, da war so richtig Action angesagt. So, und er hat natürlich auch so, weil das dann natürlich in das Alter sprengt, wo sind die über 45-Jährigen? Da wurde ich natürlich ganz laut. Aber wo es ihm darum geht, dass man gemerkt hat oder dass denen das geht, oh cool, da sind auch sehr viele von den alten Dudes sind einfach da, um mit ihnen zusammen dann die Show und die Hip-Hop-Kultur zu feiern. Das fand ich ziemlich dope, aber der Act, der mir das am meisten nahegebracht hat, war Chuck D tatsächlich.
Feiert man eigentlich Hip-Hop-Kultur mit 15.000 Leuten in einer Multifunktionsarena zu verdammt teuren Ticketpreisen und überteuerten Merchandise?
Das ist der.
Es geht mit Sicherheit
fade
besser.
Beigeschmack.
Das ist der fade Beigeschmack.
Ja. Das ist der, aber tatsächlich, das ist der entscheidende Faktor, Jungs.
Nein, Real Hip Hop feiert man bei Love and Hate natürlich. Wo denn sonst?
Oder auf kleinen 50 Leute Jams.
Ja, genau.
So, aber
und
trotzdem,
die Real Hip-Hop, die da sind, so, die nehmen dir $80 für die Karte ab und $45 für das Billig-T-Shirt.
Ja, natürlich. Naja, dass wir alle wissen, dass die Jungs ihre Kohle fordern, das ist natürlich klar. So, da muss man sich nicht nur unterhalten.
Aber ich glaube nicht, dass Chuck D, glaube ich, auf keinen Fall, also so wie man ihn performt, gesehen hat und so, dass er sagt, so, ja, jetzt muss ich ein bisschen was über Hip-Hop reden und so, sonst verliere ich meine Street-Credibility und wir sind hier ein großes Haus und alles. Nee, das war schon recht dope, weil er immer wieder auf die Elemente und das ohne das ganz Gesamtkonstrukt der Hip-Hop-Kultur und den Hip-Hop-Elementen würde es Chuck D so nicht geben. Und er auch dran erinnert hat, wie er 87 das erste Mal in Amsterdam gespielt hat. Das war ganz cool. Und er gefragt hat, und er hat alle aufgezählt, hat die als Vorgruppe, da waren, ich habe die Namen nicht drauf, irgendwie, es waren ein paar B-Boys, ein paar Rapper, ein paar Breaker, die er aufgezählt hat aus Amsterdam von 87, die damals in Amsterdam die Hip-Hop-Szene hochgehalten haben. Da hat er alle namentlich genannt.
Das ist stark.
Das ist mega, ja.
Das war ganz cool. Richtig gut. Und hat den 14.000 Leuten Crowd direkt in die Fresse gesagt, Jungs, wenn ihr die Leute nicht kennt, dann verpisst euch hier aus der Halle.
Und wie viel sind rausgegangen?
Naja, so, ne? Also,
hey, du, wenn du $80 dafür ausgibst, dann gehst du nicht einfach aus der Halle, nur weil der das sagt. Dann
aber es
da
war traurig, dass der Response der Crowd bei Public Enemy Songs echt sehr gering war. Das war so wie, ich sitze in einem Klassikkonzert und darf dich klatschen, muss ganz ruhig sein. Also bei De La Soul, klar ist der poppige, viele Nummern, man kennt De La Soul auch Bekanntheitsgrad auch anders, nicht nur in dem Hip-Hop-Ding.
Aber wahrscheinlich war der Wu-Tang-Clan Faktor.
Natürlich waren alle irgendwie 90% war auf Wu-Tang gepolt.
Aber das ist halt auch immer so ein Ding mit Wu-Tang, ne? Das ist immer so ein bisschen anstrengend, finde ich, dass sie halt.
Ich fand's,
so
ich bin, glaube ich, habe nur die halbe, ich muss mich selber da outen, die Hälfte, glaube ich, der Wu-Tang-Show, oder nach einer 30 Minuten, glaube ich, bin ich gegangen. nach Wu-Tang. Das war der letzte Act.
Das war mir echt,
das war mir echt zu anstrengend, weil da auch wieder trotz nur 5, 6 Leuten auf der Bühne, die nicht so richtig gut im Timing waren und da einen runtergenudelt haben. In Berlin soll es ja angeblich wesentlich besser gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles gefehlt hat in Amsterdam. Also Method Man war auf keinen Fall da. RZA fehlte. Er war halt so halbe Besetzung. War irgendwie schon gut, aber ich kannte das aus Hamburg, dass Wu-Tang so echt anstrengend war, denen zu folgen.
Deswegen, ich bin auch gar nicht mehr so ein großer Fan von Konzerten. Natürlich früher, als man so seine Heroes so zum ersten Mal gesehen hatte, das war natürlich so ein Pflichttermin. Aber mittlerweile habe ich meine Heroes auch schon irgendwie 5, 6 Mal gesehen und genau das, was Nico meinte, so habt ihr noch Bock auf das x-te Mal Say Ho und Germany is in the house. Bla,
aber
bla, bla,
wer mich wirklich
das
richtig,
mich nicht mehr wirklich
richtig überrascht hat, ich weiß ja, nicht, ob da irgendwie... kennst du DJ Lord? Hast du den vom Namen auf dem Schirm?
Nee.
DJ Lord war der DJ von Chuck D. Also es nennt sich ja jetzt Public Enemy oder PE Radio.
Okay.
Flavor war ja nicht dabei oder so. Yeah. Und DJ Lord war der DJ, hat gut die Songs plattenspielermäßig ganz normal über, klar, Computer Serato reingefeuert, hat dann aber auch einen Showcase gehabt, 10 Minuten, und es ist ein richtiger Turntable-List, der hat es gezeigt und fehlerfrei, und es war richtig, eine richtig dope Nummer. Da hat mich richtig gefreut, dass er seinen Spot da bekommen hat irgendwie und eine richtig gute DJ-Show hingelegt hat.
Das ist geil. Ich finde, solche Highlights braucht man auch. Selbst wenn wir ja irgendwo mit irgendwelchen Künstlern auftreten, dann sage ich den Leuten immer, ey, ihr dürft euer Programm nicht einfach so abspulen. Ihr müsst den Leuten irgendwas bieten. Ihr müsst denen zeigen, dass das hier Entertainment ist. Keine Sau will euch auf der Bühne eure Songs in 3 Minuten 30 oder 4 Minuten Länge performen sehen, auch wenn die noch so geil sind. Und der DJ hinten, Anführungsstrichen, der drückt nur Start und Stopp. Und zwischendurch sagt ihr, mach mal Lärm, ey, lass mal.
Du warst bei Wu-Tang so, ne? Das ist war so mega, Start, Stopp, DJ. So.
Also für mich ist das respektlos den Fans gegenüber. Also du musst dir den Arsch aufreißen, du musst dir irgendwas ausdenken. Und ich habe auch einige Ideen, die will ich jetzt natürlich nicht nennen, damit ihr sie nicht klaut, liebe Hörer. Aber falls es mal dazu kommen sollte, dass ich noch mit einem Künstler auf die Bühne gehe, dann habe ich auf jeden Fall geile Ideen, wo die Leute merken, ey, das hat alles Hand und Fuß, von vorne bis hinten. Das ist für mich richtig, das macht für mich auch eine geile Live-Show aus.
De La Soul war stabil.
Ja, aber
man hat gemerkt, so De La Soul, das waren halt Oldies so, ne? Aber De La Soul war in der Hinsicht schon stabil. Auch mit Maceo an den Decks und alles. Es war schon, da hat man schon gemerkt, da De La Soul hat einen DJ. So, da wird
ja, aber wenn er halt nur Start-Stopp drückt.
Nee, hat er eben nicht.
Also ja, wenn
er das macht, cool. Und ja, bei Public cool. Enemy sowieso nicht. Also DJ Lord ist da richtig abgegangen.
Ja, derbe.
So.
Dann wäre ich auf jeden Fall erste Reihe, bouncend, ganz, ganz krass mit dabei gewesen. Aber es ist wirklich so, bei vielen Konzerten habe ich so schon zu 70% so eine Vorahnung, wie das dann wird. Und meistens ist es auch so. Und vor allen Dingen, wenn in Anführungsstrichen nur DJs auflegen, so Oldschool-DJs, dann weißt du genau, was dann passiert. Und ich habe letztens bei Pete Rock, da saß ich da, stand ich dann in der Crowd und habe dann zu meinem Kollegen gesagt, pass auf, gleich sagt er Ola, Ola, Ola. Und original, 15 Sekunden später, sagt er das. Say Ola, Ola, Ola. Und ich habe mich bepisst vor Lachen. Weil ich Pete Rock habe ich auch schon 10, 15 Mal gesehen und es ist wirklich immer das Gleiche.
Ja. Ist halt da so ein bisschen, das ist dann dieses klassische Call and Response, ist dann diese Ballermann-Mentalität, so, ne? Die nicht sein muss. Ne?
Ja, und das, ganz ehrlich.
Pete Rock kann auch auf den Ballermann dann auflegen.
Ja, aber mal ganz ehrlich, und jetzt eine harte These, aber schon so Hip-Hop-Größen der 90er, wenn die in den 2010ern unterwegs sind, das hat manchmal diesen Effekt, finde ich.
Ganz oft.
Aber
ganz
wie gesagt, Chuck D hat es wesentlich
so
besser
machen.
Gemacht. Das war zwar so Call and Response, da denken alle immer Say Ho, Say Ho, Say Ho und alle wieder sagen auch Say Ho, aber wie gesagt, er hat das Hip-Hop-Thema, hat die Kultur an sich, die Kultur sowas von hochgehalten und die Elemente sowas von hochgehalten und da ist er immer hart drauf eingegangen.
Aber ich werde, so. DJ Lord hat wahrscheinlich trotzdem die hat, ja, Entschuldigung, da nicht.
Du musst ins Mikro reden, oder?
Ja,
nicht so gut. Du Anfänger.
ich werde, DJ Lord wird trotzdem irgendwo die 3 Minuten, 5 Minuten Reminiscence an Big L, Rest in Peace. Keine Ahnung, wer.
Ja, dafür war ja die.
Ach, das hat der gemacht, ne?
Für die Tributes und sowas war ja DJ Premier.
Oh Mann, machen. Alter. Oh, ey, aber versteht ihr, was ich meine? Ich alle Liebe für alle und Respekt und Rest in Peace und klar. So. Aber das ist so klischeehaft. Und ich kann dann verstehen, warum Leute da keinen Bock drauf haben.
Ja, deswegen, wie gesagt, deswegen gehe ich meistens auch nicht mehr zu
solchen Konzerten. Also, Pulli habe ich mir noch nicht gekauft von Wu-Tang. Der sollte 65 € kosten.
Aber es gibt natürlich auch viele Gegenbeispiele. Ich erinnere mich noch an coole Konzerte von Master Ace und ROG. Die haben natürlich, also bald gemerkt, die haben sich wirklich da Gedanken gemacht, die sind mit so Spielchen und mit Freestyle-Action eingebaut, Call and Response, also sowas so auf einem vollkommen neuen Level. Oder natürlich J5, die dann
J5 richtige, ist für mich das Aushängeschild,
das ist,
so.
Ja, aber das perfekt. Ist so, wie es sein soll.
Und ja, wollte ich gerade sagen, dann kannst du auch 90er-Hip-Hop-Vibe haben und in die 2019er bringen, weil du dann wirklich etwas mitbringst aus der Zeit, wie es sein soll. Und die anderen, das ist für mich sehr stark und Wu-Tang Clan ist dann ein Musterbeispiel dafür, weil alle mal wegen Wu-Tang Clan hingehen und dann sind da schlecht rappende, Entschuldigung, ja, ich bin noch näher dran, geht nicht mehr.
Ja, genau so,
soll ich dann kauen oder was?
Nein, das ist unser Hate heute.
Dann stehen da schlecht rappende Typen, die relativ aus dem Takt voneinander so gelangweilt auf der Bühne hin und her performen und dann ab und zu nach ihren Parts, die sie reinnuscheln, irgendwas von Say Ho und so und das war's. Und das ist Wu-Tang Clan. Das ist nicht mehr
deswegen
zeitgemäß.
Deswegen hören wir jetzt erstmal einen Song.
Deswegen hören wir jetzt erstmal einen zeitgemäßen Song.
Hey, du jetzt übernimmst auch mal
den Ballern. Wir hören jetzt einen zeitgemäßen Song, den Bass ausgesucht hat.
Ja, pass auf. Ja, nee, ich möchte jetzt eine Überleitung.
Die Überleitung? Die Überleitung. Du musst den Song anmoderieren. Ich sag mal, dafür, wofür Hip-Hop in meinen Augen am meisten steht, ist Rebellion. Deswegen hören wir Public Enemy mit Rebel Without a Pause.
Großartiger Song. Ist übrigens, glaube ich, Public Enemy eine der Gruppen, mit denen ich den ganzen Scheiß angefangen
deswegen
habe.
Deswegen wirst du auch gleich wahrscheinlich mitsingen hier im Hintergrund, ne? Mit Rappen.
Ja, genau. Nur Liebe hier bei Love and Hate heute. Und technische Probleme. Backspin. Hab nicht schnell genug aufgegessen.
Oh, shame on
you. Schneller als gedacht. Aber das ist egal. Love and Hate. Nico, Dan und Bass auf der Zielgerade. Und wir haben noch ein Thema, was ein bisschen zu einer Brücke zu dem schlägt, worum wir uns wahrscheinlich nächste Woche unterhalten. Denn wir haben hier in dieser Dreierkonstellation aus der letzten New York-Reise ja das Projekt The Thing mitgebracht, wo wir quasi Produzenten, also ihr Rappern den Raum gegeben habt, mit auf das Tape zu kommen, das da entsteht. Du hast jetzt eine etwas ähnliche Konstellation mitgebracht als letzte Nachricht des Tages.
Ja, Inspector Deck vom Wu-Tang Clan, wir hatten ja gerade den Clan als Thema auch und der hat ein neues Album in der Mache und der hat eine Kooperation mit Tracklib, das ist eine Seite, wo man offiziell sich Samples, legale Samples besorgen kann, beziehungsweise da sind Songs drin, die schon lizenziert sind für das Sampling. Das ist alles querbeet von Soulfunk, Psychrock, über Soundtracks, hast du nicht gesehen.
Also Songs, wo man sich keine Gedanken machen muss, wenn man da einen Song mitbaut, dass man da irgendwelche Klagen bekommt.
Man kann das für $2, kann man sich irgendwie einen Song runterladen und die Lizenz kostet irgendwie $50, aber egal, das soll erstmal keine Rolle spielen, denn Inspector Deck hat mit dieser Kooperation mit den Tracklibs hat er ein Album in der Mache und das Album besteht nur aus Samples aus der Tracklib Library. Und was interessant ist, er hat einen Produzenten-Spot offen gelassen und den verlost er quasi bis zum 31. Mai, also quasi bis übermorgen kann man sich da noch für bewerben. Und man muss ja eigentlich nur ein Beat bauen aus den Samples oder aus den Songs aus der Library von Tracklib und mit etwas Glück kann man dann diesen Spot gewinnen auf sein Album, dann wird man nach New York eingeflogen, kann dann den Song zusammen mit Inspector Deck aufnehmen. Ich glaube, das Ganze geht über 3 Tage. Und finde ich eine sehr, sehr coole Aktion. Also ich werde auf jeden Fall mitmachen, habe schon mir ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich habe den Beat noch nicht fertig, sonst würde ich ihn jetzt nochmal kurz für euch anspielen. Und mal gucken, vielleicht geht's dann für 3 Tage nach New York.
Wenn das stand ja bei den Rules Inspector. Stand irgendwie, dass man so viele Songs, glaube ich, einschicken kann, wie man möchte, glaube ich.
Kann man auch, genau. Also man ist dann nicht auf einen Song limitiert. Man muss natürlich ein paar weitere Regeln beachten. Man muss da, glaube ich, auch noch was posten oder was irgendjemand followen bei Instagram und natürlich alles Mögliche einmal seine ganzen Informationen mitteilen.
Irgend so ein Gegenwert wird ja generiert. Für solche Aktionen klingt für mich manchmal ein bisschen wie so einfach Werbekampagnen. Ne? Wenn man sagt, so irgendwie Preisausschreiben, verlosen, da weiß man im Hintergrund schon, ach, das ist sowieso schon alles vergeben. Vielleicht das Zeug, was es dazu gibt. Gewinnen gibt, da könnte, das ist natürlich erstmal dieses negative Gedanken, den man daran schnell mal hat, weil man da irgendwie.
Hast du immer negative
Gedanken? Ja, ist so wie bei Lottospielen, man gewinnt ja nie, weißt du, so man auch bei den.
Ja, aber dann liegt doch nicht immer der Fehler bei den anderen, vielleicht hast du einfach kein Glück.
Ja, so sieht's nämlich aus. Aber ich mach trotzdem weiter. Genau. Ich bin auch am Überlegen, so einen Song habe ich schon gepickt bei ihm. Weil ich dann
was meint ihr, wie viele Leute da draußen wegen The Thing setzen, wenn sie immer nicht auf den das ist eh alles abgekadertes Spiel da,
ja, das
was Down und Bass sich da aussuchen, genau. Das ist eh immer das Gleiche.
Die Songs sind eh schon alle fertig.
Alle schon fertig, da ich schwöre, die haben sich hier ausgetrickst, die Arschlöcher.
Ja, von der Idee super. Also man muss ja auch gucken, das ist ja auch eine Sache, wie man so im Game bleibt, wie man mit Werbung umgeht, wie man Aufmerksamkeit generiert. Das sind ja auch alles so eine Tools, die man denn heutzutage benutzt. Mit den ganz gewöhnlichen Tools wie vor 20 Jahren funktioniert es ja nicht mehr.
Ich finde es sehr geil, dass du da mitmachst, ehrlich gesagt, weil das zeigt, das gibt so zwei Faktoren, die drin ich geil finde. Auf der einen Seite Chance, dass auf so einem Album Sound stattfindet, wie du ihn haben möchtest, der dann quasi eine Brücke schlägt dazu, dass 2019 auch solche Sachen noch in groß funktionieren können, was sehr, sehr gut ist. Und dass du dir auch in Alter und Erfahrung und dem langen Weg, den du gemacht hast, nicht darüber zu schade bist, einfach sowas mal vernünftig zu machen.
Ja, natürlich.
Und mitzumachen, egal, ob du nun 15 oder 40 bist.
Ich frage mich auch, wie schlecht kann der Beat dann sein, so in der Competition, beziehungsweise wenn man sich die letzten Inspector Deck Instrumentals anhört, die er so benutzt hat, dann habe ich, glaube ich, nicht so die große Scheu, da mitzumachen.
Ja, du musst ja sein.
Ist aber auch so.
Du musst seinen Geschmack treffen, das ist das Wichtige.
Ja, du musst seinen Geschmack treffen, aber ich glaube nicht, dass man sich, daran wird sich nicht verbiegen. Oder wir wissen ja auch nicht, welchen Flavor. Okay, man kann sich die alten und die letzten Sachen von Inspector Deck anhören, dann kann man sich so Gedanken machen, auf was wird er vielleicht stehen, aber ich glaube nicht, dass Dan denn darauf hinaus produziert und sagt, ich baue mal seinen Sound, das wird ihm hoffentlich gefallen, er macht einen Soul Brother Sound, irgendwie mal gucken, vielleicht flasht es ihn, wenn nicht, hat Dan einen coolen Beat für sich in seiner Schublade mehr, den er vielleicht für einen anderen MC irgendwie verballern kann.
Ja, das Gute ist ja, ich kenne ja nichts anderes, ich kenne ja nur das.
Ja, kommt auch noch dazu. Aber es ist ja auch gut. Ist ja nicht negativ so.
Es sei dir auf jeden Fall gegönnt, dass es am Ende funktioniert. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es am Ende ein 12-Finger-Dan-Beat auf dem Inspector Deck Album geben würde.
Ja, mal schauen. Wenn der Beat dann nicht darauf landet, vielleicht verschenke ich den dann irgendwo über Social Media, whatever. Kann man ja vielleicht so irgendwie draus dann noch was bauen.
Und nimmst dir einfach Vocals vom Album und sagst, guck mal, die Nummer hätte ich richtig gemacht.
So Bootleg-mäßig?
Bootleg-Remix-mäßig. haben wir noch Zeit für einen Song oder sind wir schon durch?
Nee, wir sind gleich durch. Warte mal.
Mal gucken, ob wir die letzten Sekunden noch haben.
30 Sekunden haben wir noch.
Ja, das reicht nicht mehr für einen Song. Dann bleibt es nur noch für ein paar dankende Worte.
Gerne dann bringe ich dir das Instrument nächstes Mal in die nächste Show mit.
Ja, danke. Dan, danke, ja, Bass, Faust,
die berühmte Ghetto-Faust.
Einen kurzen, ich habe mein Ding, Applaus für diese wunderbare Sendung und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Love and Hate. Talking with the B-Bass kommt, ne? Oder? Ja.
Ja, nächste Woche gibt's Milk Crates und dann gibt's Rocking with the B-Bass und dann Talking.
Juhu, bis dann. Ciao.